ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Thorsten Frei.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Atassi.
Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Man muss Sie hier im Land eigentlich nicht groß vorstellen, Herr Frei. Sie sind inzwischen ein prominentes Gesicht der Bundes-CDU, Talkshow erfahren, Talkshow erprobt. Ihre Heimat ist Bad Säckingen. Sie sind Jurist. Sie waren fast 10 Jahre lang Oberbürgermeister von Donaueschingen. Sie sind seit 2013 für die CDU im Deutschen Bundestag und aktuell sind Sie erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Sie gelten als enger Vertrauter von CDU-Chef Friedrich Merz. Alles Wichtige gesagt?
Ja, ich glaube, da war alles drin, was wichtig ist.
Okay. Bevor wir so richtig in die Thematik einsteigen, gibt es so ein, zwei Dinge, Herr Frei, die wir in Bezug auf die CDU kurz besprechen sollten. Ende Januar, denkwürdige Woche im Deutschen Bundestag, eine Abstimmung über einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik, von dem Sie als CDU wussten, die Mehrheit wird nur mit Hilfe der AfD zustande kommen. Da ging es um dauerhafte Grenzkontrollen, direkte Abschiebungen. Der Antrag ging durch, viele sprachen von einer Zäsur, andere von einem Tabubruch. Sicher ist, es war ein Wortbruch Ihres Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Können sich Menschen, die mit Ihrer Partei sympathisieren, Herr Frei, darauf verlassen, dass Sie am Ende nicht in einer Koalition mit der AfD, mit einer in Teilen rechtsextremen Partei landen?
Ja, darauf können sich die Menschen absolut verlassen. Im konkreten Fall hatten wir eine Situation, die im Grunde genommen nur in einer Phase der Minderheitsregierung entstehen konnte, ohne Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Und da muss man einfach sagen, die Sachlage hat sich gegenüber Anfang November eben grundlegend verändert. Wir haben dann Attentate erlebt in Magdeburg kurz vor Weihnachten, in Aschaffenburg nach Weihnachten, zuletzt in München. Und deshalb haben wir die Notwendigkeit gesehen, darauf auch gesetzgeberisch zu reagieren. Und wir haben bis zuletzt die Zustimmung nicht nur der FDP, sondern auch von SPD und Grünen gesucht. In der Sache hätte sie auch erreicht werden müssen, zumindest von Seiten der SPD. Es ist schade, dass man nicht über die Inhalte hat sprechen können.
Also der Anschlag in München war nach der Abstimmung und ja, ob da jetzt diese Mehrheiten hätten zustande kommen können oder nicht, ich glaube, das wurde alles hinreichend diskutiert. Aber viele hatten sich ja gefragt, was wird denn das auslösen in den Umfragen? Und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass Ihre Initiative, die ganze Aktion im Bundestag, das war ja ein Intentionsvorschlag, also hat keine Konsequenz im Grunde, eigentlich nur eine Konjunkturpartei für die Linke war, also Programm. Die steht jetzt aktuell bei 7%. An ihren 30 hat sich wenig geändert, auch die 20% bei der AfD bleiben stabil. Und dann gab es auch noch einen Rüffel von der Ex-Kanzlerin, von Angela Merkel. Was hat denn das in Ihrer Partei ausgelöst?
Also erstens, unsere Umfragen sind in den letzten 2 Wochen nach oben gegangen, aber das war auch nicht die Triebfeder, sondern wir haben losgelöst von wahltaktischen Überlegungen die Notwendigkeit gesehen, all diese Attentate nicht unbesprochen zu lassen. Und wenn Sie davon sprechen, dass Anträge keine unmittelbare Relevanz hätten, das finde ich eine sehr komische Einstellung. Wenn die Mehrheit des Deutschen Bundestages die Bundesregierung auffordert, hat das aus meiner Sicht in einer Demokratie sehr wohl eine hohe Relevanz. Und ich würde jeder Bundesregierung, egal wie sie aussieht, raten, sich an Entscheidungen des Bundestages auch zu orientieren.
Aber das Zustrombegrenzungsgesetz ist ja dann am Ende nicht durchgegangen, das dann direkt danach abgestimmt wurde. Also der BW-Trend zeigt jetzt die CDU aktuell bei 33%, da sind sie ein bisschen höher als im Bund. SPD bei 12, Grüne bei 18, so bundesweit sind sie um die 30%. Ist das der Anspruch, den Sie haben oder hätten Sie eigentlich gern mehr?
Ja, natürlich hätten wir gerne mehr. Wir wären gerne deutlich über 30% und hätten gerne die Möglichkeit, nach der Bundestagswahl auch unsere politischen Inhalte durchzusetzen.
Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass es nicht so ist?
Also zunächst einmal muss man die Realitäten zur Kenntnis nehmen und Sie werden in Europa keine christdemokratische Partei finden, die auch nur annähernd so stark ist wie die Union. Und das Zweite ist, wir sind vor 3,5 Jahren mit einem desaströsen Wahlergebnis in die Opposition geschickt worden. Wir haben kein Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo eine Oppositionspartei nach weniger als 4 Jahren wieder zurück in die Regierung hat kommen können. Ob es denn tatsächlich gelingt, werden wir ja erst am Sonntag erfahren. Mhm. Aber ich glaube, man muss die Relationen schon klar rücken.
Deutschland ist in einer Stagnationsphase. Die Wettbewerbsfähigkeit ist schlechter geworden. Wir sind abgerutscht von Platz 6 auf Platz 24 im internationalen Vergleich. Sie haben neben der Asyl- und Migrationspolitik die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt Ihres Wahlkampfs gestellt. Welchen Plan haben Sie, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen?
Also zunächst einmal, Herr Attassi, die Situation ist noch deutlich schlimmer. Wir sind jetzt in das dritte Rezessionsjahr in Folge gegangen. Und das ist eine Situation, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt haben.
Okay, schauen wir nach vorne.
Ja, sehr gerne. Wir müssen auf den Kapitalabfluss reagieren. Wir müssen auf die steigende Arbeitslosigkeit, auf die zurückgehende Wettbewerbsfähigkeit reagieren. Und das schaffen wir am besten, indem wir die Standortfaktoren des Landes verbessern. Was fällt da als erstes auf? Erstens, die Strom- und Energiepreise müssen runter. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform, die uns zwar nicht zu einem Niedrigsteuerland macht, aber die uns wettbewerbsfähig macht, wenigstens im europäischen Kontext. Wir brauchen einen Rückbau an Bürokratie und Regulierung. Die ist nicht erst in den letzten 3 Jahren entstanden, das ist richtig. Aber da müssen wir eine grundsätzliche Kehrtwende einleiten und wir müssen der Arbeit ihren Wert zurückgeben. Das schaffen wir, indem wir die Rahmenbedingungen für diejenigen, die sich reinhängen wollen, die sich anstrengen, die sich arbeiten, deutlich verbessern.
Okay, fangen wir mal an mit dem Thema Bürokratie vielleicht. Sie haben ja jetzt 3 Dinge genannt. Welche Probleme sehen Sie denn also ganz konkret im Bereich der Bürokratie? Da sind es ja die einen, die kommen dann mit dem Lieferkettengesetz, das weg soll. Die anderen mit Arbeitserleichterungen für Zugewanderte zum Beispiel, um die Fachkräfteeinwanderung in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Was wollen Sie konkret abbauen?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Wenn man einen Einzelpunkt nennen möchte, ich bin der Auffassung, es reicht vollkommen aus, wenn wir die Wochenhöchstarbeitszeit in Deutschland festlegen. Wir mindern die Flexibilität nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn man auch noch eine Tageshöchstarbeitszeit regelt. Und ganz generell gilt, dass wir in vielen Themenbereichen einfach nicht vorwärts kommen, wenn wir nicht auf weniger Regulierung setzen. Ich will ein Beispiel nennen. Die Bundesregierung hatte das Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen in dieser Legislaturperiode. Letztes Jahr hat sie gerade einmal 215.000 geschafft. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Zahl der Bauvorschriften in Deutschland in den letzten 35 Jahren sich von 5.000 auf 20.000 vervierfacht hat. Wir haben eine Explosion der Baukosten, nicht nur für die öffentliche Hand, sondern auch für Private. Und da müssen wir dringend ran.
Okay, aber wie schlagen Sie da jetzt die Brücke zur Wirtschaft, bei der wir gerade thematisch waren, weil Sie jetzt gesagt haben, also Wohnungsbau natürlich kurbelt auch die Wirtschaft an, schon klar. Also hier die Bürokratie abbauen. Aber wenn wir nochmal ganz konkret richtig in die Unternehmen reingehen, die ja sich beklagen seit Jahren über zu viel Bürokratie. Was hat die CDU da im Angebot? Wollen Sie auch das Lieferkettengesetz loswerden, so wie die AfD?
Wir möchten das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland ersatzlos streichen. Wir haben dazu im Oktober auch eine entsprechende den Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Wir haben ein europäisches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn man so will. Da setzen wir uns dafür ein, dass das zunächst einmal in seiner Wirksamkeit ausgesetzt wird und in der Zwischenzeit so umgestaltet wird, dass es zu weniger Bürokratie für die Unternehmen führt. Da geht es vor allen Dingen darum, dass nicht über die Hintertür kleine Unternehmen und Betriebe mit ähnlich hohen bürokratischen Belastungen versehen werden.
Wenn man jetzt aufs Lieferkettengesetz schaut, da gibt es gerade eine ganz interessante Untersuchung, unter anderem vom Bundesverband Materialwirtschaft. Die sagen, 81% der Unternehmen setzen das teilweise freiwillig um, weil es der Markt so verlangt. Also wollen Sie dem Markt zuwider handeln?
Nein, ich glaube, das wird deshalb passieren, weil es im Vorgriff auf gesetzliche Regelungen passiert. Und da muss man, glaube ich, wirklich schauen, dass man in der Zielsetzung, ist es ja vollkommen in Ordnung, dass man eine Umsetzung findet, die bürokratiearm ist. Und wenn man sich beispielsweise das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz anschaut, da hat man ja extra kleine Unternehmen außen vor gelassen. Und in der praktischen Umsetzung hat man dann gesehen, da die Lieferkette ja komplett sein muss, dass sozusagen über die Hintertür, also ohne eine explizite gesetzliche Regelung, auch kleine Unternehmen, Handwerksbetriebe mit umfasst waren. Und das sorgt eben für eine Bürokratie, die in keinem Verhältnis zum Ertrag und zum Nutzen steht.
Sie hatten Steuererleichterung für Unternehmen angesprochen. Fangen wir vielleicht mal damit an, Herr Frey. Welche Unternehmen wollen Sie denn konkret besteuern? Weil immer der Verdacht besteht, die Großen werden mehr entlastet als die Kleinen und Mittleren. Und die sind ja gerade hier in Baden-Württemberg die Stütze der Wirtschaft.
Ganz genau, darum geht es, Unternehmen zu entlasten. Wenn man sich einfach mal anschaut, wir haben das letzte Mal 2008 gemacht. In der Zwischenzeit hat sich die Welt verändert. Unternehmen werden in Europa durchschnittlich mit 21% besteuert. In Deutschland kommt es darauf an, ob sie Kapital- oder Personengesellschaften sind. Dann kommt der Soli noch oben drauf. Und in der Regel sind es dann mehr als 30%, die Unternehmen hier bezahlen. Insbesondere die 80%, die als Personengesellschaften organisiert sind, also auch viele Handwerksbetriebe, kleinere Unternehmen, da geht es darum, dass man die besser stellt und dass man denen mehr Möglichkeiten auch für Investitionen gibt.
Sie haben den Soli angesprochen. Ist das ein konkreter Hebel, den Sie bedienen wollen?
Ja, das möchten wir, weil das Soli ist heute im Grunde genommen keine Steuer mehr für die ganz besonders Reichen in Deutschland, sondern er wird vor allen Dingen von Unternehmen bezahlt und zwar vor allen Dingen von mittelständischen Unternehmen, wie wir sie in Baden-Württemberg sehr häufig haben. Und deshalb muss man sagen, ist es eigentlich inzwischen eine verkappte weitere Unternehmenssteuer. Deswegen würden wir den Soli gerne komplett abschaffen.
Kommen wir zu den Einkommenssteuern, die wollen Sie auch senken, da schauen wir mal ein bisschen genauer drauf. Steuerfreibetrag um 100 Euro pro Jahr anheben. Aktuell liegt er bei 12.096. Zum Vergleich, die AfD zum Beispiel will ihn auf 15.000 anheben, die Linke auf 16.800, die FDP um 1.000 Euro. Warum sind Sie da so zurückhaltend?
Naja, mir persönlich wäre es schon recht, wenn man den Steuerfreibetrag nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder in gleicher Höhe machen würde. Das würde nämlich Familien massiv entlasten. Und ansonsten kommt es vor allen Dingen darauf an, dass wir oberhalb des Steuerfreibetrags nicht sofort mit einer steilen Steuer einsteigen. Denn für die ersten 1.000 Euro, die es dann obendrauf pro Jahr gibt, werden bereits 14% Steuern erhoben. Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass der Steuertarif danach flacher ansteigt und dass er nicht so früh beim Spitzensteuersatz von 42% endet, dass eben auch ganz normale Facharbeiter ihn inzwischen bezahlen müssen.
Den Spitzensteuersatz, den wollen Sie auf 80.000 Euro von aktuell ungefähr 68,5 anheben. Das heißt, dass der erst später greift, würde dann diese Spanne der Einkommen auch entlasten. Sie wollen Familien entlasten, Sie wollen Alleinerziehende mit dem Entlastungsbeitrag leicht entlasten. Kinderfreibetrag soll deutlich steigen, also vor allem haben Sie es auf Familien. Aber wenn man das mal alles untersucht, da kennen Sie ja sicherlich die Daten vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und da sind es vor allem die Spitzenverdiener, die bei Ihnen entlastet werden. Also ab 80.000 Euro Bruttojahreseinkommen, da lohnt sich's langsam bei Ihnen. Bei 100.000 und mehr sind es dann 3% und ab 250.000 5%. Sind das die Verteilungen, die Sie anstreben?
Also selbstverständlich werden dadurch, wenn man den Steuertarif nach rechts verschiebt, alle entlastet. Aber Sie haben recht, wer mehr Steuern bezahlt, kann natürlich auch stärker entlastet werden. Deswegen wäre es verkürzt, nur auf die Steuergestaltung zu schauen. Gerade für sehr kleine Einkommen sind die Sozialversicherungsabgaben sehr viel wichtiger. Und da sehen wir, dass inzwischen die magische Grenze von 40% deutlich überschritten ist. Wir liegen jetzt bei etwa 42% und es ist vollkommen klar, dass wenn wir kleinere Einkommen entlasten möchten, dass wir dann insbesondere schauen müssen, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht weiter steigen. Idealerweise, und das ist schwer genug in einer alternden Gesellschaft, müssten sie sich eigentlich wieder nach unten entwickeln.
Gutes Stichwort, Herr Frey. Ich habe eine Frage von SWR1-Hörer Manfred aus Heilbronn. Der fragt als Rentner, ich muss meine bereits versteuerte Rente nochmals versteuern mit Lohnsteuer zahlen. Ist das richtig oder gerecht? Ich muss fast 6.000 Euro Lohnsteuer pro Jahr bezahlen.
Also tatsächlich ist es so, dass man die Rente einmal versteuern muss oder dieses Geld einmal versteuern muss. Früher ist die Rente vom Nettogehalt sozusagen berechnet worden. Das heißt, das Einkommen ist schon mal voll versteuert worden. Heute ist es vom Bruttogehalt und deswegen ist es so, dass sukzessive für Rentnerinnen und Rentner eben der noch nicht versteuerte Anteil als Rentner noch mal versteuert werden muss. Insofern ist es keine Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung, sondern einmal im Leben muss das Geld eben versteuert werden.
Ich halte das Sofortprogramm der CDU, Herr Frey, gerade in meinen Händen. Wir wollen über das Thema Rente sprechen. Da finde ich genau einen Punkt von 15 dazu. Und da sagen Sie in Ihrem Sofortprogramm, das sind so Maßnahmen, die wollen Sie dann gleich umsetzen, wenn Sie denn an die Regierung kämen. Wir führen eine Aktivrente ein. Wer in der Rente freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei. Klingt gut, aber ist das die einzige Idee, die Sie zur Rente haben?
Nein, das ist nicht die einzige Idee. Sie haben ja zu Recht gesagt, Sie halten das Sofortprogramm in Händen. Das sind nicht die 15 wichtigsten Punkte, sondern das sind die 15 Punkte, die wichtig sind und sofort umgesetzt werden können. Dazu gehört die Aktivrente, das heißt dafür zu sorgen, dass wenn jemand über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeitet, er die ersten 2.000 € steuerfrei im Monat behalten darf. Darüber hinaus möchten wir insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen darin unterstützen, eine betriebliche Altersvorsorge ermöglichen zu können. Und der dritte Punkt, der wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Frühstartrente, nämlich dass wir für jeden 6- bis 18-Jährigen, Jährige 10 € im Monat zur Verfügung stellen möchten, das auf einem individuellen Kapitalmarktkonto angelegt wird. In der Hoffnung, dass die Eltern das etwas aufstocken und vor allen Dingen, dass nach dem 18. Lebensjahr jeder diese Ansparung fortsetzt, um sozusagen die private Säule der Altersvorsorge zu stärken.
Okay, das sind verschiedene kleinere Stützpfeiler. Aber das große Problem, die Finanzierbarkeit der Renten mittelfristig, da stellt sich immer wieder die Frage, die kommt jetzt auch von den Hörerinnen und Hörern, nämlich zum Beispiel, wann werden zum Beispiel Rente und Pension zusammengelegt, gerecht berechnet, wann zahlen Beamte und Politikerinnen und Politiker ein in die Rentenversicherung, in die gesetzliche? Haben Sie das irgendwo mal in Aussicht zu stellen?
Also das kann man alles machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Das sind systematische Fragen, die lösen aber das Problem nicht. Das Problem entsteht durch die Demografie in unserer Gesellschaft. Und wir haben eben die Situation, dass vor 50 Jahren noch 6 Erwerbstätige einen Rentner finanziert haben. Heute ist es so, dass 2 Erwerbstätige einen Rentner finanzieren und in den nächsten Jahren wird sich das Verhältnis auf 1,5:1 weiter verschlechtern. Und insofern muss man sagen, jeder, der in die Rente einbezahlt, der kriegt am Ende auch etwas raus. Und nach dem Äquivalenzprinzip gilt, wer mehr einzahlt, kriegt am Ende auch mehr Rente raus. Deswegen glaube ich, ist es keine strukturelle Verbesserung.
Das klingt wie eine Ermutigung zur privaten Vorsorge. Wollen Sie das solidarisch finanzierte Rentensystem dann aufgeben, weil es die Demografie nicht mehr hergibt? Also es gibt ja auch noch Zuwanderung als Faktor in den Arbeitsmarkt.
In diesem Maße wird das aber nicht gelingen. Das zeigt ja schon das Verhältnis 1:1,5 gegenüber 1:6. Und man muss ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir, wenn wir es beispielsweise mit der Schweiz vergleichen, wo die Altersversorgung auf 3 Grundlagen beruht, nämlich auf der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge, dann muss man sagen, in der Tat, wir brauchen auch in Zukunft eine starke gesetzliche Rente. Aber darüber hinaus brauchen wir für diejenigen, für die das Rentenalter noch weit in der Zukunft liegt, weitere Komponenten. Denn eines ist vollkommen klar, die Rente wird auch in Zukunft eine Riesenherausforderung bleiben, egal wer die Regierung stellt. Und das, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ist, wie wir diese besondere Herausforderung auf mehr als nur eine Generation überantworten.
Bleiben wir mal kurz beim Thema Sozialpolitik, Herr Frey. Die CDU hat in ihrem Wahlprogramm, will sie das sogenannte Bürgergeld abschaffen, durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Wie sollen die aussehen, diese neue Grundsicherung?
Also vor allen Dingen geht es uns darum, dass das Bürgergeld oder die Grundsicherung, dass die nicht als bedingungsloses Grundeinkommen missverstanden wird. Wir möchten, dass diejenigen, die die Solidarität und die Unterstützung der Gesellschaft brauchen, weil sie krank sind, weil sie älter sind, weil sie langsamer sind als andere, dass sie diese Unterstützung auch bekommen. Umgekehrt möchten wir aber, dass diejenigen, die arbeitsfähig sind und auch arbeiten können, dass die das auch tatsächlich tun oder, wenn sie es nicht tun, eben auch nicht davon ausgehen können, dass die Gesellschaft ihren Lebensstil finanziert.
Woran wollen Sie das festmachen, ob jemand arbeitswillig ist oder nicht?
Wir haben in Deutschland etwa 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind etwa 4 Millionen im arbeitsfähigen Alter und gesund. Und von diesen 4 Millionen wiederum etwa 2 Millionen arbeitslos. Die müssen wir in den Blick nehmen. angesichts von über 1,5 Millionen offenen Stellen in Deutschland ist es nicht akzeptabel, dass alleine 2 Millionen Menschen arbeitsfähig und gesund im Bürgergeldbezug sind und nicht arbeiten.
Da verlangen Sie natürlich auch ein bisschen mehr Flexibilität dann von den Leuten. Da müssen wir auch gleich über das Thema Wohnen reden, weil da auch der angespannte Wohnungsmarkt eine Rolle spielt. Die Linke zum Beispiel, die will eine sanktionsfreie Mindestsicherung mit Wohnungsgeld und. Ist diese neue Grundsicherung, von der Sie da sprechen, bei Ihnen auch sanktionsfrei?
Nein, ich glaube, ohne Sanktionen darf es überhaupt nicht sein. Was wir brauchen beim Bürgergeld oder der Grundsicherung, ist, dass wir die Elemente des Forderns und des Förderns wieder neu austarieren. So ähnlich übrigens, wie es Gerhard Schröder Anfang der 2000er Jahre mit Hartz IV gemacht hat.
Vor der Bundestagswahl heute die CDU bei uns in Person von Thorsten Frey. Herr Frey, wir haben gerade über die Rente gesprochen und auch über das Bürgergeld. Wenn man Ihre Bürgergeldpläne der CDU umsetzt, dann verlangen Sie sehr viel Flexibilität von Menschen, die teils auch in prekären Situationen leben. Ich kann mir vorstellen, da sind viele Alleinerziehende auch dabei. Da muss man dann auch örtlich flexibel sein. Allerdings ist der Wohnungsmarkt in Deutschland extrem angespannt. Es fehlt überall an bezahlbaren Wohnungen. Wie wollen Sie die Wohnungsknappheit in Deutschland beseitigen?
Indem wieder mehr gebaut wird. Ich glaube, das ist das Grundproblem der Wohnungsbaupolitik der vergangenen Jahre gewesen, dass man geglaubt hat, dass man mit immer mehr Regulierung und Begrenzung den kleiner werdenden Kuchen nur in kleinere Stücke teilen muss. Aber wenn der Deutsche Städtetag sagt, dass etwa 800.000 Wohnungen fehlen, dann wird man mit einer Mietpreisbremse höchstens eine Atempause sich verschaffen, aber man wird mit Sicherheit nicht den Wohnungsmarkt entlasten.
Also Sie sind gegen die Mietpreisbremse?
Wir haben die Mietpreisbremse vor 10 Jahren mit eingeführt, aber auf 5 Jahre befristet und mit der Intention, dass wir die Voraussetzungen schaffen, auch Länder und Kommunen, gerade angespannte Wohnungsmärkte unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wie man zu mehr Schaffung von Wohnraum kommen kann. Das ist leider nicht passiert.
Aber der Rückschluss, den Sie ziehen, ist, Mietpreisbremse hindert private Investoren zum Beispiel daran zu bauen. Ist das der Hauptfokus, den Sie haben, dass private Investoren bauen? Oder denken Sie auch an staatliche Wohnungsbaugesellschaften, die Sozialwohnungen zum Beispiel bauen?
Ja, also wenn man sich anschaut, wie Rot-Grün jetzt zuletzt die Mietpreisbremse ab 2026 verändern wollte, dann muss man sagen, ja, eine solche Mietpreisbremse würde den Wohnungsbau eher hemmen und dann dazu führen, dass eben weniger Wohnungen gebaut würden. Wir brauchen, glaube ich, vor allen Dingen weniger Regulierung. Wir brauchen Anreize in diesem Bereich. Und wir müssen schauen, dass die Baukosten nicht weiter so durch die Decke gehen, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Das sind die Voraussetzungen, denn jeder, der in den Wohnungsbau investiert, der will ja wenigstens eine einigermaßen auskömmliche Rendite haben. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ja, wir müssen auch den sozialen Wohnungsbau stärken. Das hat in den letzten Jahren häufig in vielen Ländern nicht so gut funktioniert, weil das vom Bund ausgereichte Geld nicht 1:1 weitergegeben worden ist, sondern in andere Kanäle der Landeshaushalte geflossen ist. Nicht in Baden-Württemberg, aber andernorts. Und deswegen ist es schon entscheidend, dass wir auch den sozialen Wohnungsbau stärken.
Und wie wollen Sie es machen?
Dafür muss man auch das entsprechende Geld zur Verfügung stellen. Das ist vollkommen richtig. Und wir müssen schauen, dass wir Menschen auch in die Lage versetzen, sich den Traum vom Eigenheim stärker zu verwirklichen. Auch das hätte wieder eine Kaskade am Wohnungsmarkt zur Folge und würde dazu führen, dass wir die schlechte Stellung, die wir in Europa haben, nämlich die zweitgeringste Eigentumsquote nach der Schweiz, dass wir diese Position deutlich verbessern könnten.
Was aber auch Fakt ist, wir haben auch eine sehr, sehr hohe Leerstandsquote in Deutschland. Viele Wohnungen stehen leer. In Baden-Württemberg sind es laut Statistischem Landesamt im Jahr 2022 rund 240.000 Wohnungen gewesen. Das sind immerhin 4,3%. Muss man ein bisschen bereinigen, die Zahlen, aber da sind gut 50.000 Wohnungen dabei. Die könnten vermietet werden. Wie erklären Sie sich den hohen Leerstand und was wollen Sie dagegen tun?
Also da muss man sich das im Einzelnen genau anschauen. Was ist es denn für Leerstand? Wenn es beispielsweise die Einliegerwohnung ist im selbstgenutzten Wohnhaus, dann ist es tatsächlich so, dass Familien, die auf diese zusätzliche Einnahme nicht angewiesen sind, sich sehr gut überlegen, ob sie eine solche Wohnung im eigenen Haus vermieten oder nicht. Und das hat schon auch etwas damit zu tun, dass das soziale Mietrecht zwar wichtig ist und sich in den letzten Jahrzehnten ja auch parteiübergreifend entwickelt hat, Aber es darf eben im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass Vermieter nahezu rechtlos gestellt werden und deshalb schon aus Selbstschutzgründen auf die Vermietung einer solchen Wohnung verzichten. Also am Ende des Tages kommt es schon darauf an, dass man die Interessen gegeneinander gut abwägt.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass jeder eine Einliegerwohnung noch frei hätte in seinem Haus. Die meisten haben vielleicht eine Wohnung oder so, die nicht vermietet. Wie erklären Sie sich denn, dass so viele Wohnungen nicht vermietet werden? Ist da vielleicht, spielt da Spekulation eventuell eine Rolle?
Also das glaube ich nicht. Das hängt ja auch damit zusammen, wir haben in Deutschland, zwar wenn wir über dieses Thema sprechen, immer die ganz großen Wohnungsbaugesellschaften mit mehreren hunderttausend Wohnungen im Kopf. Aber die Wahrheit ist ja, es gibt in Deutschland 9 Millionen Kleinvermieter. Das sind häufig auch Handwerker, für die die Eigentumswohnung, die sie dann das Leben lang abbezahlen, Teil der Altersvorsorge ist. Und deswegen glaube ich schon, dass für die Mehrzahl der Vermieter es wichtig ist, nicht nur eine solche Eigentumswohnung zu haben oder auch 2 oder 3, sondern sie auch darauf angewiesen sind, dass sie vermietet sind, dass sie möglichst gut vermietet sind und sie die Chance haben, damit zunächst einmal Kredite abzubezahlen und dann eben auch als Teil der Altersvorsorge einen Nutzen daraus zu ziehen.
Heißt im Umkehrschluss, sie wären nicht nur gegen die Mietpreisbremse, sondern auch gegen einen Mietendeckel.
Also gegen den Mietendeckel bin ich, der ist im Übrigen auch verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht am Beispiel Berlin gezeigt hat. Das wäre in der Tat kontraproduktiv. Eine Mietpreisbremse ist, wenn man sie richtig macht und tatsächlich zum Atemholen nutzt, kann das eine Möglichkeit sein. Ich will nur sagen, es löst die Probleme am Wohnungsmarkt nicht. Und deswegen, wenn wir es nicht endlich schaffen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass mehr gebaut wird, dann werden wir Wohnungsmärkte nicht entspannen. Nicht in den Unistädten, nicht in den Ballungsräumen und inzwischen muss man sagen, noch nicht mal mehr im ländlichen Raum.
Herr Frey, es ist ein Migrationswahlkampf geworden. Knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht das Thema Migration als ein drängendes oder vielleicht auch das drängendste politische Thema. Und das Thema wird auch eng mit der inneren Sicherheit verknüpft. Tragische Ereignisse wie der Anschlag von München letzte Woche, die verstärken die Debatte natürlich enorm. Wie wollen Sie das Sicherheitsgefühl der Menschen in Land wieder steigern?
Im Grunde genommen sind es 2 verschiedene Fragen. Wir brauchen natürlich ein höheres Grundmaß an Sicherheit. Dafür brauchen wir andere Gesetze, zusätzliche Kompetenzen für die Polizei im Bereich der Online-Durchsuchung, der Quellentelekommunikationsüberwachung, der Nutzung von biometrischen Daten bei der Verfolgung von Straftaten. Vieles andere mehr. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Rückhalt für die Polizei. Und das bedeutet eben, dass wir auch in den Gesetzen ihnen nicht mit Misstrauen begegnen, sondern die Polizei auch dann unterstützen, wenn mal irgendetwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, das damit zusammenhängt, aber nur ein Teilaspekt ist, ist die Frage der Migrationspolitik. Da geht es vor allen Dingen darum, dass der Staat wieder die Kontrolle über das Migrationsgeschehen in Deutschland zurückgewinnt. Und das bedeutet eben, dass wir neben Ordnen und Steuern Migration vor allem auch begrenzen müssen.
Aber interessant wäre doch die Frage, glauben Sie als CDU denn an diesen Zusammenhang zwischen Migration und gesteigerter Kriminalität? Denn der ist ja durch Zahlen schon vielfach auch zumindest mal in Zweifel gezogen worden. Es gibt jetzt gerade eine Studie, die das IFO-Institut gestern veröffentlicht hat. Die haben die polizeiliche Kriminalstatistik nach Landkreisen ausgewertet. Die Zahlen sind bereinigt. Da wird sicherlich auch noch viel Kritik geben an der Studie. Aber das Ergebnis steht erstmal fest. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen einem steigenden Ausländeranteil in einem Kreis und der lokalen Kriminalitätsrate.
Also erstens, ich mache diesen Zusammenhang nicht zwingend auf. Es ist ein Teilaspekt, ungeordnete Migration, das Herausbilden von Parallelgesellschaften ist immer etwas, was auch kriminalitätssteigernd ist. Aber da kann man keine direkte Linie ziehen. Das tue ich im Übrigen auch gar nicht. Aber ein zweites Fakt ist, wenn Sie schon in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik schauen, dann sehen Sie, dass 42% der Tatverdächtigen nicht Deutsche sind. Das ist weit mehr als der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Und insofern, ohne diese direkte Wechselwirkung herbeireden zu wollen, ist es schon ein Fakt, mit dem man sich auseinandersetzen
muss. Also ich habe die Zahlen vom BKA hier, da stehen 34,4% der Tatverdächtigen zu Buche im Vergleich zum Anteil, der bei 15% liegt. Es gibt ja da einige Stellschrauben. Ich frage mal nur, also Sie als Volkspartei, die sie sich ja auch als die letzte wirkliche Volkspartei oft selbst darstellen, mit dem C im Namen, würden Sie nicht mal versuchen wollen, dazu beizutragen, dass dieser Zusammenhang, diese Generalisierung, dieser Generalverdacht etwas reduziert wird im Diskurs?
Ich bin davon überzeugt, dass wir das tun, weil wir das Thema sachlich bearbeiten. Aber Fakt ist einfach, dass wenn in den letzten 4 Jahren etwa 3 Millionen Menschen legal und illegal als Migranten nach Deutschland gekommen sind, dass das die hiesige Gesellschaft, und dort sind es insbesondere die Städte und Gemeinden, überfordert. Und deswegen muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und im Bereich der Migrationspolitik stellen wir uns das so vor, dass man sehr klar unterscheidet zwischen Arbeitsmigration auf der einen Seite und Fluchtmigration auf der anderen Seite. Das darf man auch nicht miteinander vermischen, weil es darauf ankommt, dass wir als alternde Gesellschaft Migration in den Arbeitsmarkt gewinnen, aber auf der anderen Seite eben auch nur diejenigen im Rahmen der Fluchtmigration zu uns kommen, die tatsächlich auch ein entsprechendes Schutzbedürfnis haben.
Ja, Sie wollen es umsetzen. Das steht auch in Ihrem Sofortprogramm über eine striktere Asylpolitik. Da haben Sie sich dick auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen Zurückweisungen an den Grenzen, dauerhafte Grenzkontrollen. Das Asylrecht wollen Sie auch ändern. Soll das eine Abschreckungsmaßnahme sein oder wie wollen Sie die Migration damit vernünftig regeln?
Nein, insgesamt möchten wir, dass wir mit der sicheren Drittstaatenregelung, für die es im Übrigen auch eine Mehrheit unter den Staats- und Regierungschefs in Europa gibt, möchten wir dafür sorgen, dass das Migrationsgeschehen geordnet werden kann. Das bedeutet, Asylverfahren finden außerhalb Europas statt, gegebenenfalls auch die Schutzgewährung. Und im Umkehrschluss nehmen wir im Rahmen von Kontingenten ganz besonders schutzbedürftige Menschen auf.
Das würde bedeuten, dass Sie die Dublin-3-Verordnung dann aushebeln wollen?
Also die Dublin-3-Verordnung ist dysfunktional, das muss man einfach sagen. Deutschland ist im Grunde genommen das einzige für Migration relevante Land in Europa, das sich noch an die Dublin-3-Verordnung hält. Das können Sie daran sehen, dass beispielsweise Italien seit mehreren Jahren im Grunde genommen keinen einzigen Fall von Rücküberstellungen mehr zulässt. Denn die Dublin-3-Verordnung sagt ja nichts anderes, als dass man den Asylantrag in dem Land zu stellen hat, in dem man das erste Mal europäischen Boden betritt. Und das gilt nicht nur für Italien, das gilt genauso für Bulgarien, für Griechenland, für Kroatien. Und deswegen muss man sagen, ein europäisches Recht, an das sich außerhalb Deutschlands niemand mehr hält, ist kein funktionierendes Recht. Und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir zu mehr Regelung und Ordnung hier auch auf europäischer Ebene kommen.
Herr Frey, bevor wir auf die wichtigen Themen Migration nochmal und dann auch Außenpolitik zu sprechen kommen, machen wir jetzt die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es sind wirklich sehr, sehr viele, können nicht annähernd alle beantworten. Aber es gibt 3 Themen, die sich da rauskristallisieren, die besonders wichtig sind. Ganz viele Fragen kamen zum Thema Waffenlieferungen nach Russland. Wichtige Frage, ist der CDU bewusst, dass man, wenn wir den Taurus zum Beispiel, wie Friedrich Merz es fordert, in die Ukraine liefern, dann zur Kriegspartei werden?
Also diese Zwangsläufigkeit gibt es natürlich nicht. Wir unterstützen die Ukraine mit dem Ziel, dass es schnellstmöglich Frieden geben kann im Land. Und das muss man auch sagen, es geht ja um vielfachen Völkerrechtsbruch, den wir dort seitens Russlands erleben. Deutschland als größte Volkswirtschaft in der Mitte Europas hat auch ein ganz eigenes, ureigenes Interesse daran, dass die europäische Nachkriegsfriedensordnung nicht mit einem Federstrich erledigt wird und einseitig gewaltsam Grenzen in Europa verschoben werden. Das könnte zur Folge haben, dass wir am Ende oder hätte ganz sicher zur Folge, dass wir weniger Sicherheit, weniger Frieden und damit auch weniger Freiheit und Wohlstand in Europa hätten. Davon wären wir also auch betroffen.
Mhm. Das daran knüpft direkt an die Frage von Niklaus Schmidt aus Aachen. Der möchte Sie gerne fragen, was die CDU denn für unsere Sicherheit leisten möchte. Die NATO zerfällt gerade für Deutschland, schreibt er. Auf die USA ist kein Verlass mehr. Wer soll uns schützen? Frankreich, Italien oder nehmen wir es in die eigene Hand und aktivieren die Wehrpflicht wieder? Soweit seine Frage.
Also erstens, ich glaube nicht, dass die NATO am Ende ist. Aber zweitens, ja, das stimmt. Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die USA in Europa weiter die Kohlen für uns aus dem Feuer holt. Das macht Donald Trump auf eine sehr drastische, erratische und manchmal auch unverschämte Art und Weise. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass schon der frühere Präsident Barack Obama sich als der erste pazifische Präsident identifiziert hat. Und insofern muss man sagen, wir werden damit leben müssen, auch in Zukunft, dass wir Europäer selbst auf unserem Kontinent für Sicherheit, Frieden und Freiheit sorgen müssen. Da muss Deutschland einen wesentlichen Teil dazu leisten. Das ist gar keine Frage. Aber auch das natürlich nie alleine, sondern vor allen Dingen zusammen mit unseren Nachbarn Frankreich und Polen. Aber, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, auch Großbritannien wird weiter auch als Nicht-EU-Mitglied eine zentrale Rolle spielen, wenn es um Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent geht.
Ariane aus Sindelfingen, die sagt, mit der Asylpolitik der CDU geht sie konform. Die hat schon sehr, sehr früh ihre Frage gestellt. Allerdings mit der Ukraine-Politik nicht, sagt sie. Sie ist für Deeskalation und Frieden. Während, sagt sie, ihrem Eindruck nach Friedrich Merz eher auf Krawall gebürstet ist. Sie möchte gerne ihre persönliche Position dazu hören. Und mit dem Zusatz, was bedeuten Ihnen christliche Werte? Stichwort C im Namen der CDU.
Also erstens, Friedrich Merz und ich vertreten da in der Tat die gleiche Position. Wir wollen so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine. Das haben die Menschen dort auch verdient. Die Frage ist, wie schafft man das am besten? Ja, Diplomatie ist wichtig. Das hat man im Übrigen in der Anfangsphase mit den Abkommen von Minsk I und Minsk II ja auch versucht. Aber man sieht eben auch, dass Diplomatie immer ein militärisches Backing braucht. Und zwar ein so starkes militärisches Backing, dass man das Militär nach Möglichkeit gar nicht erst einsetzen muss. Und da haben wir in Deutschland in der Tat erheblichen Nachholbedarf und werden zukünftig deutlich mehr für unsere Sicherheit investieren müssen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und zur zweiten Frage, was bedeutet das C für mich? Das C ist in der Tat Politik leitend. Das hat zunächst einmal nichts mit der katholischen oder der evangelischen Kirche zu tun, sondern dem liegt das christliche Bild vom Menschen zugrunde. Und das bedeutet eben nicht den Kollektiven zu denken, sondern den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Daraus leite ich ganz viel ab. Freiheit, Solidarität, aber eben auch die Subsidiarität, ein komplizierter Begriff, der aber im Grunde genommen ja nichts anderes sagt, als dass der Staat von unten nach oben aufgebaut werden soll. Und das bedeutet, der Einzelne ist wichtig, die Familie ist wichtig, die Kommunen sind wichtig und die höheren politischen Ebenen kommen erst dann zum Zug, wenn die jeweils Problemnähere die Lösung nicht mehr hinkriegt.
Sehr ausführliche Antwort für Ariane aus Sindelfingen. Ich habe jetzt die Frage, die ich eingangs gesucht hatte, jetzt endlich gefunden. Die kommt von Stefan Folger aus Esslingen. Der bezieht sich auf die leerstehenden Wohnungen und sagt, in seiner Nachbarschaft, da stehen seit über 10 Jahren ein Dreifamilienhaus total leer. Und wenn Sie, Herr Frey, in seinem Stadtteil mal einen Spaziergang machen möchten, dann werden Sie dort mehrere Häuser antreffen. Solche Nachrichten, sie steht exemplarisch, kamen sehr, sehr häufig, scheint sich also doch nicht nur auf die Einliegerwohnungen zu beziehen.
Ja, da muss man sich das genau anschauen. Also ich würde das natürlich nie in Abrede stellen, wenn der Hörer und auch andere Hörerinnen und Hörer so etwas aus eigenem Erleben berichten. Dann muss man sich's im Einzelnen anschauen. Nur wir haben einen Wohnungsmarkt in Deutschland, der sehr differenziert ist. Da gibt es nicht den einen einzigen Anbieter. Und deshalb, glaube ich, muss man sich genau anschauen, was sind die Hintergründe. Das Vermieten von Wohnungen, das Investieren in den Wohnungsbau, das muss insgesamt lukrativ sein. Das scheint mir entscheidend zu sein. Und der zweite Punkt, auch darauf hatte ich vorhin hingewiesen, wir sind auch gut beraten, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diejenigen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchten, dass die das, soweit es irgend möglich ist, auch schaffen können. Und heute haben wir eben die Situation, dass selbst gute Verdiener, dass selbst Akademikerhaushalte das nicht ohne weiteres schaffen können. Und das ist ein Problem, übrigens nicht nur ein soziales, sondern auch ein gesellschaftliches, wenn der wichtigste Traum von jungen Leuten für die allermeisten unerfüllbar wird, dann haben wir auch ein gesellschaftliches Problem.
Das Thema Rente spielte bei unseren Hörerinnen und Hörern auch eine Riesenrolle. Gregor Engelberger zum Beispiel, der fragt, warum bekommen Beamte doppelt Kindergeld und sind doppelt so viel wert? Das ist seine Wahrnehmung. Wann wird die Rente und Pension zusammengelegt und endlich gerecht gerechnet? Das ist seine Frage.
Ich wüsste nicht, dass Beamte doppelt Kindergeld bekommen. Kindergeld bekommen alle gleichermaßen oder sie nehmen den Kinderfreibetrag in Anspruch. Also da gibt es keine Ungleichbehandlung. Tatsächlich muss man natürlich sagen, dass zwischen Beamten und Angestellten, egal ob privat oder öffentlich, es eine ganze Reihe von Unterschieden gibt. Das fängt bei der Arbeitszeit an, geht über ein Streikrecht, das Beamte nicht haben, und viele andere Dinge auch. Mein Vorschlag wäre eher, dass man den besonderen Status von Beamten, der zu Recht seine Berechtigung hat, auf diejenigen begrenzt, die wirklich hoheitlich für den Staat tätig sind und wo der Staat eine ganz besondere Loyalität braucht, von denen auch klar sein muss, dass sie nicht streiken dürfen, wie beispielsweise Polizeibeamte oder eben, um auch bei Polizisten zu bleiben, diejenigen, die hoheitliche Maßnahmen des Staates durchsetzen. Da ist es, glaube ich, richtig. Und deswegen wäre mein Ansatz, vor allen Dingen die Zahl der Beamten so zu reduzieren, dass nur diejenigen, die wirklich hoheitliche staatliche Aufgaben übernehmen, den Beamtenstatus haben.
Kommen wir zurück, wie besprochen, zur Migrationspolitik. Sie haben vorhin gesagt, Zurückweisungen an den Grenzen, Dublin II, also das, die geordnete Rückführung in das Ersteinreiseland, das sei in Europa dysfunktional. Ich sage das jetzt, weil wenn das alles kippt, dann kippt es ja wahrscheinlich in ganz Europa. Also Ihre Schwesterparteien, zum Beispiel die spanische, die Partido Popular, die spanische Volkspartei, die schauen natürlich darauf, was macht die CDU. Das könnte Signalwirkung haben. Was ist denn mit GEAS, also mit dem gemeinsamen EU-Asylkonzept, über das viele Jahre jetzt geredet wurde, das über viele Jahre erarbeitet wurde? Wollen Sie das auch über Bord werfen?
Das gemeinsame europäische Asylsystem ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist nicht energisch genug und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass schon wenige Wochen nach seiner Entscheidung 16 Staats- und Regierungschefs in Europa die Kommission gebeten haben, nach 12 Monaten die Evaluierungsklausel zu ziehen und nachzuschärfen. Und das ist tatsächlich auch so. In diesem GEAS-System ist die sichere Drittstaatenregelung angelegt, allerdings durch Zutun der deutschen Bundesregierung massiv in seiner Wirksamkeit beeinträchtigt. Da gibt es eine große Mehrheit inzwischen in Europa, so etwas zu ändern. Und diese Position vertritt ja auch Friedrich Merz und würde er vertreten, wenn er deutscher Bundeskanzler würde. Also das, was wir bisher vereinbart haben für das GEAS, ist zu wenig. Auch was das Grenzschutzverfahren anbelangt, weil es lediglich Grenzverfahren für etwa 30.000 Plätze vorsieht. Das ist natürlich, wenn man sich die Migration nach Europa anschaut, viel zu wenig.
Ein sehr differenziert zu betrachtendes Thema, das Thema Migration. Sie haben es angesprochen, Friedrich Merz hat aktuell die rechnerisch größten Chancen, der nächste Bundeskanzler zu werden. Deswegen sprechen wir noch über Außenpolitik. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist gerade zu Ende gegangen und alle reden über den US-Vizepräsidenten, über J.D. Vance. Der wirft Europa einen Mangel an Demokratie vor, hält Brandmauern für die falsche Seite und trifft sich dann mit Frau Weidel von der AfD. Sollte Friedrich Merz demnächst Bundeskanzler sein, wie wollen Sie das transatlantische Verhältnis der Zukunft gestalten mit einem US-Präsidenten Donald Trump?
Ja, weil wir es müssen, weil Deutschland und Europa auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen ist. Man darf nicht übersehen, Deutschland ist die wahrscheinlich am stärksten internationalisierte Volkswirtschaft der Welt. Mehr als die Hälfte unseres Wohlstandes verdienen wir außerhalb unserer Landesgrenzen. Und die USA sind unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Deshalb ist es konstitutiv, dass wir gute Beziehungen zu den USA haben. Und jetzt muss man, glaube ich, differenzieren. Außenpolitisch hat J.D. Vance gar nicht so viel Neues gesagt. Darauf muss man sich einstellen. Das kann man von Thinktanks in Washington sowohl bei Republikanern wie bei Demokraten hören. Aber das Besondere seiner Rede in München war sicherlich, dass er sehr übergriffig sich zu deutscher Innenpolitik geäußert hat. Und da muss man sagen, das ist jetzt nicht unser gemeinsames Spielfeld. Da brauchen wir keine Hinweise, so wie ich auch jedem deutschen Politiker raten würde, sich nicht in die amerikanische Innenpolitik einzumischen.
Aber wie wollen Sie denn konkret jetzt zum Beispiel reagieren, wenn US-Präsident Donald Trump, wie er es angekündigt hat, die EU mit Strafzöllen belegt? Was wäre da die adäquate Antwort mit einem eventuellen Kanzler Friedrich Merz?
Also das Entscheidende ist, dass wir europäisch abgestimmt darauf reagieren. Der europäische Binnenmarkt ist bedeutend größer als der amerikanische und deshalb stellen wir selbst natürlich auch eine Wirtschaftsmacht dar. Man kann auch mit ganz gezielten Restriktionen für amerikanische Firmen antworten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Beispielsweise mit entsprechenden Zöllen für Harley-Davidson oder bestimmte Whisky-Sorten oder dergleichen mehr. Aber unterm Strich haben wir kein Interesse an Handelsbarrieren und an Zöllen. Gerade die deutsche Volkswirtschaft hat ein besonderes Interesse an Stabilität, Sicherheit und wenig Handelsbarrieren. Und deswegen kommt es darauf an, europäisch abgestimmt sehr klug hier zu agieren und vielleicht dem amerikanischen Präsidenten auch deutlich zu machen, dass hohe Zölle vor allen Dingen von den amerikanischen Verbrauchern bezahlt werden.
Donald Trump hat jetzt nochmal klargemacht, ich verhandle mit Putin direkt. Europa sitzt nicht mal am Katzentisch, sondern gar nicht mit. Je nachdem, was da rauskommt, es könnte große Zugeständnisse an Russland geben. Welche Konsequenz will man denn jetzt ziehen in Europa, wenn amerikanische, US-amerikanische Sicherheitsgarantien für Europa wegfallen, auch mit Blick auf die Ukraine?
Also die einzige Konsequenz, die wir daraus ziehen können, ist, dass wir als Europäer stärker werden. Das gilt für uns gemeinsam, das gilt für eine enge Abstimmung der Außen- und Sicherheitspolitik und das gilt auch für Deutschland als Land. Vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, hat der damalige Außenminister Henry Kissinger mal die Frage gestellt, wen muss ich eigentlich anrufen, wenn ich Europa sprechen will? Und in den letzten Tagen hat Donald Trump die Antwort auf diese Frage gegeben. Er hat mehrfach mit Emmanuel Macron telefoniert. Es ist der französische Präsident, der jetzt nahezu im Tagestakt mit entsprechenden Konferenzen in Paris die europäische Politik abstimmt. Es ist natürlich schon bezeichnend, dass der deutsche Bundeskanzler hier keine Rolle spielt.
Also wird es Zeit, die deutsch-französische Achse wieder zu stärken? Kurze Antwort.
Ja, das auf jeden Fall und verstärkt um die polnische. Es geht um das Weimarer Dreieck, wenn wir Europa im Ganzen denken wollen.
Das sagt Thorsten Frey und das war Ihr Abschlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.